möchte zum Eingang dieser Stunde noch einmal die letzten drei Verse aus Psalm 91 lesen. Ich sage noch einmal, weil wir den ganzen Psalm soeben in der Gebetsgemeinschaft gelesen haben, das heißt zur Einleitung der Gebetsgemeinschaft. Psalm 91, die Verse 14 bis 16. Weil er Wonne an mir hat, will ich ihn erretten. Ich will ihn in Sicherheit setzen, weil er meinen Namen kennt. Er wird mich anrufen und ich werde ihm antworten. Ich werde bei ihm sein in der Bedrängnis, ich werde ihn befreien und ihn verherrlichen. Ich werde ihn sättigen mit Länge des Lebens und ihn schauen lassen, meine Rettung. Wir wollen beten. Wir danken dir herzlich, himmlischer Vater, dass du auch uns diesen Zuspruch schenkst. Es ist immer wieder ein Hindurchblicken auf deine Verheißungen. Wir danken dir, dass wir inmitten der Nacht dieser Welt dein Licht haben. Und dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. So schenkst du uns auch in diesen Tagen wieder Gnade, dein Wort reichlich zu hören, in uns aufzunehmen. Wir bitten dich für heute, für unseren Bruder, Herr, dass du ihn füllst mit deiner Gnade, dass er uns weitergeben kann, dass auch wir erfüllt werden mit deiner Herrlichkeit. Wir bitten dich um die wirksame Kraft deines Heiligen Geistes. Amen.
So, es ist ja bekannt, ich will es aber nochmal wiederholen, für die, die heute dazugekommen sind, dass wir zunächst die Ergebnisse der Gruppenarbeit von gestern einbringen. Ich hatte eingeführt in die Thematik mit dem Sonderbereich die Grundlagen für geistliches Wachstum. Denn das war uns klar, wachsen kann man nur im geistlichen Sinne, wenn die Grundlage vorhanden ist, wenn wir neues Leben aus Gott haben, wenn Gott selbst in uns die Voraussetzungen gewirkt hat. Und da hatten wir immer Begriffspaare gebildet, um auch aufzuzeigen in einem Kontrastvergleich, was nicht mit der geistlichen Grundlage von der Schrift her übereinstimmt. Ich hatte 5 Bereiche genannt, will sie nicht mehr wiederholen, und hatte Sie gebeten, noch einige von der Bibel her zu finden und dann Kriterien für das Positive, also für das, was Grundlage bedeutet. So, nun darf ich also mal bitten, dass... Es müssen nicht alle Gruppen, aber es dürfen alle Gruppen berichten, jeweils die Betreffenden ganz kurz etwas sagen, also keine neue Predigt halten, sondern nur die Ergebnisse darlegen. Dürfen wir mal anfangen mit der Gruppe, die oben in der Bücherei war? Wer macht das? Ja? Gut. Gute Gabe, bitte. Ja, es müsste, bitte nach vorne, ist besser. Ja, doch. Lasst mal den lieben jungen Bruder da raus. Und ich glaube, er ist nicht so schüchtern, hier vorn sich hinzustellen. Es ist besser, man hört es und es wird auch aufgenommen. Also.
So, höre denn meine Stimme. Also eigentlich mehr an die Adresse nach hier vorne, wir haben es furchtbar wehgetan. Darf ich das so sagen? Da sitzen ja die restlichen Gesichter. Also ich denke, wir haben es furchtbar wehgetan zunächst. Also wir mussten dann erst nochmal rekapitulieren, was geht es überhaupt, was sollten wir überhaupt tun. Nachdem wir dann geglaubt haben, das so einigermaßen erfasst zu haben, haben wir dann versucht, das einzukreisen, haben das aber im ersten Step nicht geschafft. Das heißt, wir haben dann einmal Nachsitzen angesetzt. Ja, wir haben uns dann nochmal oben getroffen, zwar im Kleinen. Entschuldigung. Wir haben uns dann nochmal getroffen in zweiter Runde, im zweiten Anlauf, oben der Bücherei am Nachmittag, um das dann nochmal neu aufzurollen und überhaupt zu einem Ergebnis zu kommen, falls wir gefragt werden. Naja, wir haben schon halb geahnt, dass wir dran sind. Und haben das probiert einzukreisen. So, von diesen Paaren, von diesen Begriffspaaren, die wir ja suchen sollten, haben wir uns dann ein paar rausgesucht, einfach mal rausgegriffen, haben gesagt, probieren wir das doch mal näher zu definieren. Wir hatten das im ersten Step genannt, Disziplin auf der einen Waagschalenseite, ich sage das jetzt mal die göttliche Waagschale, und auf der anderen, oder sagen wir die geistliche, und auf der anderen Seite das Lustprinzip, sprich jetzt weltlich oder wie auch immer, ja. Also diese beiden Waagschalen, die galt es ja zu bilden, diese Bipolarität. Und Disziplin, habe ich mir schon sagen lassen, hat auch einen negativen Touch. Den wollen wir jetzt mal außen vor lassen. Disziplin haben wir also gemeint in dem Sinne, dass ich mich selbst kontrolliere. Ich sage jetzt mal einfach ein vielleicht anderes Wort, Selbstbeherrschen zum Beispiel, Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung als etwas, was auch Grundlage ist für geistliches Wachstum. Und ich möchte versuchen, das jetzt anhand von drei Bibelstellen zu untermauern. Die erste Bibelstelle ist eine, ja, klingt zunächst recht schwierig. Und zwar steht es in Matthäus 5, Vers 21 und 22. Ich blätter schnell. Da heißt es, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten, wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Hier spricht Jesus in der Bergpredigt und sagt also, mit dem Töten, das ist völlig klar, das habt ihr gut begriffen, töten, das ist außen vor. Und jetzt ergänzt er aber im Vers 22, ich sage euch aber auch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist bereits des Gerichts schuldig. Jetzt ergänzt er noch weiter, und wer zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Jetzt habe ich erst mal gedacht, was hat denn das eigentlich mit Selbstbeherrschung zu tun? Aber das Thema ist ganz klar. Es geht dahin, dass Jesus sagt, es geht nicht nur darum, dass jemand leiblich getötet wird, sondern es geht einfach darum, was ich sage. Und wenn ich zum Beispiel jemanden einfach nenne, so im Affekt, wie das so manchmal geht, dumme Ochse, blöde Kuh, oder er hat jetzt halt eben andere Wortwahl. Er sagt hier zum Beispiel, du nichts nutzt, du tauge nichts, was weiß ich. Er spricht hier ganz klar davon, einmal das Zürnen mit dem Bruder, zweitens du nichts nutzt oder du Narr. Das heißt, ich fälle halt ein ganz bestimmtes Urteil über jemanden. Sagt er, da geht es bereits darum, dass ich halt eben die Kontrolle über mich selber verliere. Und das haben wir jetzt halt eben unter diesem Begriff Selbstbeherrschung bzw. Disziplin mit runtergenommen. Das heißt, dass ich mich also so weit unter Kontrolle habe, dass ich auch meine Worte zügle oder Gewalt habe über meine Zunge. In Anlehnung an das, was Jakobus ja in seinem Kapitel 3 sagt, ja. Die Zunge, das kleine Ruder am Schiff, ja. Ist das einigermaßen rübergekommen, wie wir das verstanden haben, ja, als Selbstbeherrschung, Zunge, Züchtigung, Selbstdisziplin. Ein weiterer Punkt, Galater 5, Vers 24. Die aber dem Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Jetzt hier der Begriff Fleisch. Kreuzigung des Fleisches. Gut, Fleisch, die Bibel verwendet ja das Wort Fleisch immer dann, wenn es um, was soll ich sagen, meine ganz natürlichen Veranlagungen geht. Meine Lustprinzipien und sowas. Ja? Kreuzigung des Fleisches heißt ja nicht Stück Körper gekreuzigt, sondern halt eben mein alter Mensch, mein alter Wille. Und mir schwebt bei diesem Gedanken oder überhaupt, das war für mich überhaupt dieser eine Gedanke, den ich immer dabei hatte oder den ich vor Augen hatte, wenn es um Disziplin geht, wenn ich zum Beispiel morgens ans Aufstehen denke, meine Bequemlichkeit und dran denke, dass es für mich persönlich am besten ist, wenn ich morgens mit dem Wort Gottes konfrontiert werde, weil ich dann am aufnahmebereitesten bin. Es gibt Menschen, bei denen ist das umgekehrt, die sind abends noch sehr fit, das ging bei mir noch nie, abends war schon immer fertig mit der Welt, ja, da war immer nur bequem, Füße hoch. Also morgens bin ich ein Mensch, der gut aufnehmen kann, das heißt, für mich ist morgens das Wort Gottes dran. Und wenn ich mich morgens nicht selbst ein bisschen in die Mangel nehme, das heißt also das Fleisch auch ein Stück weit kreuzige, mich selbst zu etwas zwinge, dann würde ich diese Ordnung nicht schaffen, zum Beispiel mit dem Wort Gottes in Kontakt zu kommen. Also das jetzt hier in diesem Sinne, Kreuzigung des Fleisches, vielleicht noch als kleine Ergänzung, Römer 6, Vers 12, und dann wäre ich sag mal, mit dieser Untermauerung unserer Stellen am Ende. Römer 6, Vers 12. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. So, jetzt, ich sag mal, Begierden, das kann man natürlich unwahrscheinlich hochtreiben. Ich sehe das jetzt wiederum bei mir in den Morgenstunden. Die Begierden des Leibes, sie sind am Morgen mit Sicherheit eher, ich sag mal, das Relaxen, das gemütliche Tagschluppen, so gerade in die Hose fallen, vielleicht noch einen Kaffee oder einen Schluck Tee und dann schon wieder im Auto auf der Autobahn Richtung Arbeit. Aber Arbeit auch nur deshalb, weil es sein muss, weil Druck hinten dran ist. Und da wäre leider keine Zeit mehr für meinen lieben Herrn, ja, wenn ich das mal so ganz spitz sagen darf. Gut, okay, also auch hier wiederum dieses ganz klar, dem Leib oder sagen wir mal so, ja, hier heißt es dem Leib oder dem Fleisch nicht irgendwo diesen Begierden Raum geben. Und das geht halt eben auch nur dann, wenn ich mich selbst beschneide, wenn ich mich selbst beherrsche, wenn ich auch da dieses Wort Disziplin drin habe.
Ja? Okay. Ja, vielen Dank. Hier liegt der Akzent auch schon über dem Punktuellen hinaus in einem Prozess, wie ich also geistlich wachse, wenn ich Selbstdisziplin übe und nicht nach dem Lustprinzip handle. Ja, ich gucke jetzt doch mal auf die Uhr. Es wird wahrscheinlich immer ein bisschen länger. Wenn wir jetzt nicht in der Zeit durchkommen, können wir das noch nachholen. Wir müssen mal sehen, wie es weitergeht. Die Gruppe jetzt. Otto, du warst hier unten. Willst du noch nicht dran?
Andere soll mal rein, weiter. Auch mal die anderen.
Gut. Wäre bereit von... Gut, Bruder Kern.
Also einige dieser Paare, eigene Leistung gegenüber dem göttlichen Geschenk. Es gibt Leute, die können sich nichts schenken lassen. Wenn sie etwas geschenkt bekommen, für 15 Mark, dann müssen sie zum nächsten Geburtstag auch gucken, dass es ja in dem richtigen Rahmen ist.
Dann für 16 Mark.
Ne? Also, Werke des Fleisches gegenüber der einen Frucht des Geistes. Knecht und Kind, Fremdling und Gottes Hausgenosse, Tod und unverwesliches Gottesleben, dann das Paar, das geht ja in die Praxis hinein, leget ab den alten Menschen, zieht den neuen Menschen an. Es ist ein punktueller Zeitpunkt, in dem das in dem Leben einmal geschieht, aber das muss fortlaufend weiter geschehen. Dann haben wir noch Jesus angeschaut. Er ist von oben her, wir sind von unten her. Er ist, und da sind wir dann auf Wiedergeburt gekommen, auf das von oben her geboren werden. Wie geschieht das? Und haben ihr eine Parallele gezeichnet in einem Wort, das zweimal in der Bibel vorkommt. Eine Frage. Nikodemus fragt, wie mag das zugehen, dass ich von Neuem geboren, von Neuem gezeugt werde? Und haben dann herausgefunden, dass eine ähnliche Frage Maria gestellt hat. Wie mag das zugehen? Der Heilige Geist wird dich überschatten. Und dem Josef wurde nachher erklärt, das in dir Gezeugte ist vom Heiligen Geist. Und so haben wir dann auch festgestellt, dass Jesus beides war in sich selbst, wie auch wir beides sind. Wir haben den alten Menschen noch an uns und der neue Mensch ist in uns embryonal da und wächst. Jesus war wahrer Mensch und wahrer Gott. Und das hat sich besonders in seinen letzten Stunden gezeigt. Da betet er dieses herrliche, wunderbare, hohe priesterliche Gebet. Dann steht er auf und geht in Gethsemane, fängt an zu zittern und zu zagen. Holt seine Jünger herbei, drei. Aber, lieber Vater, wenn es irgend möglich ist, dass dieser Kelch an mir vorübergehe. Und dann hängt er am Kreuz das erste Wort. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Jesus war wahrer Mensch und wahrer Gott. So sind auch wir Menschen mit all unseren menschlichen Eigenheiten
Eigenarten und Unarten. Und doch ist in uns etwas Neues. Und wir müssen das Neue in uns stärken, damit das Alte abnimmt.
Herzlichen Dank. Ja, hier hat diese Gruppe also einige Begriffspaare gefunden und zum Schluss anhand der Bibel das nochmal dargestellt und erläutert. Wer macht Fortsetzung von denen, die drüben waren? Ja, bitte.
Wir haben drei Begriffspaare ausgesucht. Das erste hieß Geist und Fleisch. Und mit diesem zusammen ich und Jesus. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen. Christentum versagt immer da, wo es schwer ist, Christentum zu leben. Und als gravierendes Beispiel, wenn ich mich entschuldigen muss, weil ich einen gravierenden Fehler gemacht habe, also wenn ich den anderen um Vergebung bitten muss, dann tritt meistens ein Versagen ein und wir finden Ersatzgründe, warum ich es nicht tue. Und daran anschließend, wie soll ich miteinander reden oder wie sollen wir miteinander reden? Und das Paar dazu, in Liebe oder nach dem Gesetz? Das Ergebnis, das wir erarbeitet haben, hieß Seelsorgergespräche und jedes Gespräch, das eigentlich auf dieser Basis läuft, ist ein Seelsorgergespräch. Seelsorgegespräche sollen in Weisheit geführt werden. Und wenn mir diese Weisheit fehlt, und das ist die Zusage unseres Herrn, dann kann ich im Gebet um diese Weisheit bitten. Wie sage ich es dem anderen, dass es ihm eine Hilfe ist und dass er nicht verletzt ist, dass er die Liebe spürt und die Absicht von mir zu helfen. Wie Seelsorgegespräche aussehen sollen, dazu gibt Jesus ein treffendes Beispiel und das Beispiel ist das Gespräch am Jakobsbrunnen. Jesus sagt am Ende des Gesprächs der Frau, als sie zu ihm sagt, ich habe keinen Mann, sagt er ihr auf den Kopf zu, du hast 5 Männer gehabt und den du jetzt hast, das ist nicht dein Mann. Das war die klare Nennung der Sünde, ohne dass die Frau verletzt war. Denn sie war nicht nur verletzt, sondern sie hat erkannt, dass sie hier jemanden vor sich hatte, der helfen will.
Herzlichen Dank. Können wir fortfahren? Es waren noch 2 Gruppen dort. Ja, bitte.
Von den Gegensatzpaaren, die wir in unserer Gruppe zusammengestellt haben, sind schon einige angesprochen worden. Ich möchte aber trotzdem noch einmal diese 7, die wir zusammengestellt haben, aufführen. Und zwar Sklaverei, Freiheit, Tod, Leben, haben wir schon gehört, Gesinnung des Fleisches, Gesinnung des Geistes ist sehr zusammenhängend mit dem natürlichen Menschen und dem geistlichen Menschen. Der natürliche Mensch mit seiner Intelligenz, der geistliche Mensch, der mehr und mehr überzeugt wird von göttlicher Weisheit, dass die göttliche Weisheit der menschlichen Intelligenz weit überlegen ist. Auch ein Erkenntnisprozess. Weiter, das weitere Paar, schlafen, wachen. Finsternis, Licht, Hochmut, Demut. Zu dem ersten Paar, Sklaverei, Freiheit eine Bibelstelle, und zwar die Sklaverei zum Bösen, zum Widergöttlichen hin, Römer 6, 16 bis 18. Ihr wisst ja doch, dass wenn ihr euch jemanden als Sklaven zum Gehorsam hingebt, ihr dann auch dessen Sklave seid und ihm Gehorsam zu leisten habt. Und zwar entweder als Sklave der Sünde, was zum Tode führt, oder als Sklave des Gehorsams, wodurch ihr zur lebensspendenden Gerechtigkeit gelangt. Also in diesem Fall zweimal. Es handelt sich hier zweimal um Sklaven. Einmal negativ versklavt, einmal positiv versklavt. Einmal versklavt durch den Widersacher Gottes, durch das Böse, und dann sklavend Jesu Christi, dem Leben. Man könnte vielleicht sagen, die Voraussetzungen dazu sind grundverschieden. Die Voraussetzung zur negativen, zur bösen Versklavung beginnt mit dem Hochmut, Hochmut Satans. Die Versklavung oder das Sklaven Jesu Christi ist auf der Grundlage der Demut, des Dienens, des Dienstes der Versöhnung durch Jesus Christus. Tod, Leben haben wir ja irgendwie schon vorher angesprochen. Ich weiß nicht, sollen wir da nochmal?
Wir müssen uns doch ein bisschen fassen. Ja. Wenn es auch nicht zu allen jetzt Bibelstellen gibt, wir haben die Paare gehört, wenn du vielleicht eins exemplarisch noch herausgreifst, ja?
Vielleicht finsternes Licht haben wir eigentlich auch schon irgendwie
auch schon besprochen.
Ja. Finsternes Licht, schlafen, wachen, sollen wir das nehmen?
Ja, vielleicht das erste Song.
Bitte?
Habt ihr 1. Thessalonicher 5 genommen?
Ja, das ist auch dabei. Ja, ja, können wir gerade nehmen. 1. Thessalonicher 5, Vers 6. Die Menge Bibel, die hat ein bisschen Tücken. Die habe ich das erste Mal in der Hand. Da sind manche Verse groß nummeriert und manche sind nur ganz klein.
Die des Nachts sind schlafen, ihr aber seid Kinder des Lichts. Etwa das ist die Aussage, ne?
Ja, denn ihr alle
nicht in der Finsternis, dass der Tag des Herrn euch übergab. Das ist, hängt damit zusammen. Ne? Finsternis, nachts und schlafen. Ne? Aber ich denke, das ist die bekannte Stelle. Ja, bitte.
Lasst uns also nicht schlafen wie die anderen, sondern wachsam und nüchtern sein. Denn die Schläfer schlafen bei Nacht und die sich berauschen, sind bei Nacht trunken. an zu wachen.
Ja, ich würde sagen, jetzt brechen wir hier ab. Ja, ja. Das geht zu lang.
Ja, ja. Ja. Sonst ist die Frage jetzt, ja, ist immer so mit der Gruppenarbeit den Ergebnissen, nicht? Wenn das zu lang wird bei 7, kommen wir etwas in die Bedulde. Ich darf mal fragen, wollen wir die nächsten 3 zu einem anderen Zeitpunkt nehmen, dass ich Fortsetzung mache, oder wollen wir die 3 jetzt noch hören?
Wie war eigentlich deine zweite Frage, genau?
Ja, die zweite Frage, ich will sie nochmal präzisieren, war, dass wir einige Kriterien aufzeigen für das Positive, wenn es also um die Grundlage geht. Da ist gesagt Tod und Leben. Wie kann ich jetzt das Leben, das Gott uns geschenkt hat, überprüfen? Wo sind die Kriterien? Entweder von der Bibel her oder auch von der konkreten Praxis. Das war an sich der zweite Aspekt. Ne? Aber wichtig war mir, dass wir einfach noch mal ein paar Gegensatzpaare erfahren. Darf ich mal fragen, von den 3 Gruppen, wer hat denn noch total andere Paare? Ist das in den 3, wären ja noch übrig, ist Bruder Lubke noch, deine Otto und hier die Frau, wo haben wir sie jetzt hier? Die liebe Schwester Ruf, ja, nicht? Ja. Wir können es aber so, ich würde doch Folgendes sagen. Wir können es heute Abend, wenn Sie damit einverstanden wären. Ich hatte nämlich die Zustimmung erfahren, dass wir doch in der Thematik weitermachen. Und ich greife einiges auf, wenn die 3 anderen Gruppen heute Abend sofort Fortsetzung machen. Sonst kämen Sie jetzt etwas unter Zeitdruck. Ja? Nicht? Wir machen es so, heute Abend packen wir die 3 Gruppen hinein und dann bitte ich Sie nochmal kurz, präzise das Wichtigste zusammenzufassen. So, jetzt singen wir aber noch einen Kanon. Lasst uns miteinander. Da, 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 da. Bitte. Lasst uns miteinander, lasst uns miteinander singen, beten, loben den Herrn. Lasst uns das gemeinsam tun, singen, beten, loben den Herrn, 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 singen, beten, loben den Herrn. Lasst uns miteinander 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 singen, beten, loben den Herrn. Lasst uns das gemeinsam tun, singen, beten, loben den Herrn. So. Also nochmal herzlichen Dank, Sie haben sich alle viel. Oh, was war denn das?
Sind gerade ein paar Dämonen weggegangen.
Sie haben sich viel Mühe gemacht und die anderen 3 Gruppen kommen dann noch dran. Ich werde das auch nochmal aufgreifen. Ist da hier irgendein Wackelkontakt? Ich kann auch nicht so stehen. Ob das von daher. Nee, nee. Er meint, das läge an meinem Temperament, aber. Das ist eine Technik. Oh, ja, ja, ja. Sonst muss ich ohne sprechen. Ja, so ist das mit der Technik. Aber ich habe den Eindruck, hören Sie mich denn jetzt über Mikrofon noch? Ja, etwas ist verändert. Ja, was machen wir nun? Sonst schalten wir ganz ja. Manfred, da ist irgendwas in der...
dienet ihm gern. All ihr Völker, lobet den Herrn.
Drei Gruppen.
Lobet und preiset ihr Völker den Herrn. Lobet und preiset ihr Völker den Herrn. Lobet und preiset ihr Völker den Herrn. Freuet euch seiner und dienet ihm gern. All ihr Völker, lobet den Herrn. Loben und preiset ihr Völker den Herrn.
Ist jetzt aber eingeschaltet, ne?
Ja, ja.
Also kann ich reden hier über das Mikrofon.
Das passiert sogar im Bundestag.
So.
Unser Haus ist älter.
So, ich hatte in meinem ersten Vortrag die Grundlagen für geistliches Wachstum angesprochen. Ich will noch mal eine Bibelstelle nennen, die das deutlich macht, was von Gott her als Grundlage gelegt ist. Nämlich, Jesus Christus ist die Grundlage. Er ist uns gemacht von Gott zur Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Und da sagt in 1. Korinther 3, Vers 11 der Apostel Paulus, einen anderen Grund kann niemand legen, der gelegt ist. Und das ist Jesus Christus. Und jetzt wird ein anderes Bild gebraucht. Was wir darauf aufbauen, kann völlig unterschiedlicher Art sein. Da haben wir auch wieder dieses Gegensatzpaar, nämlich Holz, Heu, Stoppeln. Das kommt aus dem eigenen, aus dem Natürlichen. Sehen Sie, das können wir, wenn wir Hobbygärtner sind, so wie unser lieber Hausvater, selber beeinflussen. Wir können sehen, wir können pflanzen. Aber das vergeht wieder und hält dem Feuer nicht stand. Gold, Silber, Edelsteine können wir nicht produzieren. Darum geht es also, dass wir auch beim geistlichen Wachstum gemäß der Grundlage fortschreiben. Und da möchte ich zunächst noch zwei grundlegende Dinge mit einbeziehen, die ich schon am Anfang angesprochen habe. Es ist ja ein Beziehungsgeflecht, wenn man an das Glaubensleben eines Menschen denkt. Da geht es also um eine Zielsetzung, die Gott selber vorgibt und die wir auch kennen müssen. Greifen wir da zu kurz, gibt es Probleme, wie es mal ein Schweizer Bruder sagt, tja, da gibt es so eine Radtour und da steht in einem Dorf Ziel, ist aber nur ein Etappenziel und dann steigt der Rennfahrer aus. Der kommt nie als Sieger zum letzten Ziel. Und wie viele Christen haben nur vordergründige Ziele, riesige Ziele? Gemeindeaufbau ist gut, ist aber noch kein Endziel. Wir müssen die Ziele Gottes kennen und nach den Zielen, die Gott setzt, richtet sich dann von dem Standpunkt aus, den wir haben, der Weg zum Ziel. Das ist im pädagogischen Bereich, im Unterrichtsbereich die Methode. Und im geistlichen Bereich ist es das Glaubensleben, der Wachstumsschritt, den wir jeweils zu vollziehen haben, bis hin zum Ziel. Und da spielt in dieser Richtung noch etwas mit, nämlich unsere Erwartungshaltung. Wenn ich ein ganz bestimmtes Ziel anvisiere, habe ich eine bestimmte Erwartungshaltung. Sie haben das Ziel Langensteinbacher Höhe gehabt, sind mit einer ganz bestimmten Erwartungshaltung hierher gekommen. Waren vielleicht enttäuscht, als nun ein anderer Redner da erschien. Waren vielleicht enttäuscht, weil dies oder jenes nicht so lief. Das hängt mit Zielsetzungen und dem Weg zum Ziel zusammen. Sie haben in Ihrem Leben selber ganz bestimmte Zielvorstellungen und Erwartungshaltung. Was dann, wenn Sie das Ziel mit der Erwartungshaltung nicht realisieren können, bricht alles zusammen. Und darum ist wichtig, dass wir die letzten Ziele Gottes kennen. Den Zielen Gottes muss sich alles andere unterordnen. Die Ziele, die wir in der Berufspraxis, in der Familie, im gesellschaftlichen Leben, im Gemeindeleben haben, können nur dann geistlich mit eingebunden werden, wenn sie der letzten Zielsetzung entsprechen. Das ist nicht immer leicht, vor allen Dingen im Berufsleben. Wenn ich daran denke, wie ich im Land Hessen, die eine linksorientierte Pädagogik vertreten habe, mit emanzipatorischen Zielen nun von meiner Einstellung her Pädagogik betreiben sollte. Das ging oft im Sinne einer Konfrontation vonstatten. Oder wenn Sie in Familien stehen mit ungläubigen Angehörigen. Und jetzt könnte man viele Beispiele bringen. Darum ist es wichtig, dass wir die letzten Zielsetzungen kennen und denen alles unterordnen und vor allen Dingen wissen, dass der große Gott selber die Ziele setzt und er, nach dem Wort von Epheser 2, Vers 10, die Werke, die grundlegenden Werke bis hin zum Ziel vorbereitet hat. Das ist Gottes Sache, auf dass wir darinnen wandeln. Und er bereitet uns noch für diese Werke zu. Das ist Evangelium. Wenn ich das nicht begreife, komme ich immer unter Krampfsituationen, muss mich selber unter Leistungszwang bringen, weil ich etwas realisieren will. Aber wenn ich weiß, die Werke sind bereitet und Gott bereitet mich dafür zu, dann ist das auch von der Motivation her anders, als wenn ich selber mir die Ziele setze. Ich möchte jetzt einmal einige Ziele nennen, die Gott selber in seinem Wort für die Gemeinde setzt. Letzte Ziele, und ich werde auch Nahziele angeben, denn wir dürfen über den letzten Ziel nicht die Nahziele vergessen. Es gibt ja auch solche, wenn ich das noch einflechten darf, die wunderbar die letzten Ziele kennen, aber oft versäumen, den Weg dahin konkret, praktisch zu vollziehen. Es gibt also nicht nur die ewig gestrigen, sondern auch die im falschen Sinne ewig morgigen, die Praxis nicht mehr realisieren. Gott möchte beides. In 1. Korinther 15 spricht der Apostel Paulus solche wunderbaren Ziele an, die wir uns nie ausgedacht hätten und die wir von uns aus nie realisieren können. Da bedarf es der ganzen Macht und Kraft und Vollmacht und auch der Erkenntnis. Ich lese einmal 1. Korinther 15, die Verse 22 bis 28. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling Christus, sodann die, die Christus angehören bei seiner Ankunft, dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und dem Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass alles unterworfen sei, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sei alles in allem. Eine Zielsetzung, die Gott selber gibt. Und er deutet auch in diesen Versen an, dass diese Zielsätze in großen Zeitabschnitten erreicht und vollzogen werden. Im Griechischen steht das Wort Äon da. Also in Äonen erreicht er diese Ziele. Das Problem ist ja für uns, wenn wir die konkrete Praxis immer zu bewältigen haben, wenn wir auch geistlich orientiert wachsen wollen, dass wir möglichst schnell alles realisieren wollen. Die Zielsetzungen der Menschen will ich nochmal im Kontrastvergleich dagegen stellen. Wir haben im Augenblick unser kleines Enkelchen da. Ach, wenn es da erstmal laufen kann. Jetzt fängt es gerade an, wunderschön zu erleben. Wenn es erstmal in den Kindergarten gehen kann. Wenn es erstmal in die Schule kommt. Nach der Grundschule, weiterführende Schule. Möglichst Abitur, Studium oder Ausbildung. Heirat. Kinder haben. Lebenspartner. Und wenn man wie ich im Ruhestand ist, gibt es dann auch noch ein Ziel. Was dann? So hat der Mensch immer Ziele hier vor sich und ist auch gut so. Wer gar keine hat, der treibt oft ziellos hin und her, das ist auch schlimm. Man braucht Prinzipien und Ziele. Nur, wer setzt sie, was sind die Motivationen und wie erreichen sie? Wir leben in dieser Welt und haben in der Praxis auch ganz konkret Dinge zu erledigen, Aufgaben zu vollführen, Probleme zu lösen. Aber wenn ich die letzte Zielsetzung kenne, dann wird doch manches so klein und anders. Lass uns werde groß das Große und klein das Kleine, wie es in einem Lied heißt. Angesichts dieser Perspektiven, denke ich, müssten unsere Schwierigkeiten die richtige Relation erfahren. Was wird denn hier angesprochen? Die letzte Vollendung. Liebe Geschwister, wenn ich auch wie hier mit manch einem in einem seelsorgerlichen Gespräch stehe und mir dann jemand sagt, da ist der Mann nicht gläubig, da gibt es Schwierigkeiten bei den Kindern, ich erfahre das auch, bei mir sind nicht alle drei Kinder gläubig, 2 ja und beim Sohn gibt es Probleme. Wenn wir die Frage der Arbeitslosigkeit sehen, ich war jetzt im letzten Herbst in Scheibenberg im Erzgebirge in einer Freizeit, war köstlich mit den Geschwistern drüben Gemeinschaft zu haben, da war ein Ehepaar, beide arbeitslos. Das ist schon ein Problem, aber dennoch innerlich getrost und glücklich. Also wenn ich die letzten Ziele kenne, wenn ich weiß, dass Gott ist, der in uns anfängt, ein Werk geistlich, und er wird es auch vollenden, dann habe ich andere Perspektiven. Wenn ich mich mit diesen revolutionären, von der Uni kommenden jungen Lehrern auseinandersetzen musste, und ich hätte menschlich dauernd reagiert, ich habe gern diskutiert, hätte ich mich aufreiben können. Da war zum Beispiel einer, der war aktiver Offizier gewesen, und als die Notstandsgesetzgebung kam, da ist er bewusst ausgestiegen. Der wurde dauernd observiert hier von den entsprechenden Stellen, die für sowas zuständig sind. Und das war einer, der mein ganzes Seminar durcheinander würfeln wollte. Hatte noch Religion als Fach, aber was der im Religionsunterricht da gemacht hat, das war wirklich so schwierig, so schwierig. Der schrieb eine Arbeit, da konnte ich sagen, entweder ist die 1 oder 5 eine Alternative, noch dritte, vierte Art gab es nicht. Wenn man das nun abgeben darf und weiß, man ist in Christus geliebt und der hiesige Beruf hat sich dem eigentlich Geistlichen unterzuordnen, wird das Problem anders. Sie können geistlich nur wachsen, wenn Sie die Prioritäten richtig setzen. Hier steht, dass Gott einmal sein wird, alles in allem. Und er hat einen langen Atem. Sehen Sie mal, wenn Gott schon mit Israel über 2000 Jahre so verfährt, dieses Volk in der Zerstreuung, jetzt wieder gesammelt, wenn Sie zum Nahen Osten schauen, die Auseinandersetzungen miterleben, man möchte gern nachhelfen und würde dem Volke wünschen, dass es doch bald in die Ruhe einginge und nun den Messias erleben und erfahren könnte, auch im Sinne des Königs. Gott hat einen langen Atem. Und dem sich einzuordnen bedeutet, in Geduld laufen, nicht Gott voranzueilen und auch nicht hinter ihm zurückzubleiben. Liebe Geschwister, das ist für mich ein Problem. Nur wenn wir zielorientiert leben, auch heilsgeschichtlich differenziert die Bibel lesen und für uns anwenden, kommen wir auch im geistlichen Bereich in die richtige Spur. Die große Gefahr besteht, nach den Worten der Offenbarung wegzunehmen von der Weissagung, also hinter dem Ziel zurückzubleiben oder dazu zu packen. Und das darüber hinausgehen, jetzt schon das zu realisieren, was Gott einmal im kommenden tausendjährigen Königreich machen will, ist eine ganz große Gefahr. Friedensmärsche, ich habe es schon angedeutet. so Power einzusetzen, wie es der Herr später mal macht, den Kreuzesweg zu vernachlässigen, sind all die Schwierigkeiten, denen wir heute uns im Lager der Christen gegenübersehen. Darum zu wissen, Gott macht das, wie es hier steht, so, dass er alle Heilsgruppen, die Leibesgemeinde, eine Auswahl aus Israel, Israel, die Völker, die ganze Schöpfung, in seiner Ordnung zurechtbringt. Ich kann die Ordnung nicht umwerfen. Ich möchte sie mehr und mehr kennenlernen. Und das ist damit verbunden, dass wir das immer wieder sehen. Die Aufhebung jeder Gewalt, Herrschaft und Obrigkeit ist nicht jetzt dran. Ich sprach nochmal mit jemandem, wie das einzuordnen sei, wenn also da jetzt über ganzen Gebieten, Regionen, nun im Namen Jesu den dämonischen Mächten geboten wird. Die kümmern sich gar nicht drum, weil das jetzt gar nicht der Auftrag ist. Im Einzelnen, wie es Paulus gemacht hat, aus einer besessenen Frau den Dämon auszutreiben, das kann unter Leitung des Geistes geschehen, muss aber auch unter Leitung des Geistes geschehen und ja nicht dem eigenen. Ich habe das miterlebt, wie ein ehemaliger SS-Offizier, der mit seinem Blut sich Hitler verschrieben hat, zum Glauben kam und meinte, so wie er total für Hitler da war, der hätte sein Leben für ihn gelassen, Bein amputiert, so ging er drauf. Und dann hat er mit einer Besessenen gebetet, nicht in Vollmacht, und dann ist dieser 2-Zentner-Mann ein paar Meter durch die Luft geflogen. Also in den Werken wandeln, die Gott bereitet, zu wissen, was jetzt dran ist und nach der Regie der Anweisung Gottes. Aber auch zu wissen, was hier steht, dass der letzte Feind, der Tod, einmal abgetan wird. Ein jeglicher in seiner Ordnung. Ich habe darüber gesprochen, dass wir schon wissen, freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Wir werden den Tod nicht mehr schmecken. Aber der größte Teil wird ihn noch schmecken, bis hin zum zweiten Tod, dem Feuersee. Aber Gott sei Dank, der letzte Feind wird einmal abgetan. Das ganze All wird dem Sohne untergeordnet. Gott wird einmal sein Alles in allem und in allen. Und aus Römer 8, 17 bis 21 will ich auch noch ein paar Zielangaben, die sehr weit gesteckt sind, uns vorgeben. Aber wir müssen sie kennen. Wir sind gesetzt zu einem Erbteil. Wir sind Erben Gottes. Wir haben ein Losteil, wie es wörtlich übersetzt werden muss. Und da hat Gott uns nicht nur gerecht gemacht, Sie können das in diesen Versen nachlesen, sondern er hat uns auch schon verherrlicht. Da steht in der Gegenwart. Stellungsgemäß sind wir schon verherrlichte Leute. Das muss ich nicht erst erwerben. Das ist eine Tatsache. Und da steht drin, dass die ganze Schöpfung, lieber Bruder, liebe Schwester, worauf wartet? Auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Nicht der unmündigen Kindlein. Zur Sohnschaft sind wir berufen und ein Sohn weiß etwas um Erbe, um Aufgaben, um Zielsetzungen. Das wissen in der Regel kleine Kindlein nicht. Wenn ich also da unser Enkelkindchen sehe, hat noch keine Ahnung von dem, was die Eltern beruflich machen und was mit solchen Zielperspektiven zusammenhängt. Aber auch das zu wissen ist köstlich, denn wir müssen unsere Berufung kennen. Wenn ich die Berufung nicht kenne, kann ich auch nicht wandeln gemäß der Berufung. Und somit haben wir eine frühere Erwartung, und damit komme ich zu einem Nahziel, eine frühere Erwartung als die, die in anderen Ordnungen laufen, als Israel, als die Völker, als die ganze Schöpfung. Sie merken, ich komme von den Fernzielen zu den Nahzielen. Und zwar bewusst, weil ich das als Pädagoge auch immer wieder erfahren musste. Viele haben Nahziele im Unterricht, formuliert und realisiert. Wenn man aber fragte, welchem eigentlichen pädagogischen Ziel dient das, dann war keine Antwort da. Die Kinder waren eine Stunde lang sehr interessiert dabei, fasziniert von dem, was geschah. Medien wurden eingesetzt, es war eine lebendige Unterrichtsstunde. Aber wenn man sich fragt, was ist als Erziehungsziel, als Unterrichtsziel dabei herausgekommen, war das Ergebnis mager. Und deswegen ist das wichtig. Fernziele müssen wir kennen, damit wir dann die Nahziele realisieren können. Ich würde Sie gerne mal fragen, was haben Sie für Nahziele im geistlichen Bereich? Also nicht jetzt konkret, praktisch für die Familie oder den Beruf.
Das Reich Gottes.
Und das, was heißt das konkreter noch?
Ins Reich Gottes hineinzukommen.
Und wenn wir schon drin sind,
mein Reich muss ich hier lassen.
Und wenn ich schon drin bin im Reiche Gottes, wenn ich Bürger dieses Reiches bin, was wäre dann, welche lebendige Hoffnung haben Sie, was erwarten Sie nun von dem, was der Herr für die Gemeinde bereit hat? Gut, weil eine Antwort kam, darf ich mal andere fragen. Entrückung, das ist so ein Wort, ja? Dass der Herr wirken kann, das wäre jetzt wieder etwas Diesseitiges, jawohl? Dass Menschen errettet werden, jawohl? Gut.
Da,
Heiligung. In der Praxis. Gut, jawohl, ich würde das auch alle sehen und komme noch darauf zurück. Jetzt gehe ich mal von dem Fernziel zu einem Nahziel, das die Gesamtgemeinde zu erwarten hat, und das ist schon angesprochen. Das ist die Offenbarung unseres Herrn mit den Gliedern nach Kolosser 3, Vers 3. Wenn er geoffenbart wird, werden wir mit ihm geoffenbart werden. Dasselbe Ereignis wird beschrieben in 1. Thessalonicher 4. Wir werden ihm entgegengerückt in der Luft. Da wird schon ein Unterschied deutlich zu vielen anderen Auffassungen. Die meisten der Christen, wenn sie überhaupt mit dem Erscheinen Jesu Christi wieder rechnen, erwarten den Herrn, dass er in Macht und Herrlichkeit sichtbar wiederkommt. Dann rechnet man damit, dass hier auf dieser Erde etwas geschieht. Wer aber die Berufung, die himmlische Berufung in Christus kennt, und ich will nochmal die Grundlage nennen, mit ihm gekreuzigt, begraben, auferweckt und dort
gestorben.
Ja, zur Rechten Gottes niedergesetzt, schon intronisiert, der hat eine himmlische Berufung. Israel hat eine als Volks Ganzes, irdische Berufung. Die rechnen mit dem kommenden Königreich hier. Das ist ein Unterschied. Darum ist wichtig, nach dem zu trachten, was droben ist, Kolosser 3, Vers 1. Wenn dort unser Bürgertum, unser eigentliches himmlisches Wesen verankert ist, wo Christus ist, ist die Zielsetzung eine andere. Wenn wir so heute einige Zielsetzungen hören, wo gewaltige Massen noch gewonnen werden sollen, dann habe ich den Eindruck, das ist nicht für diesen Äon bestimmt, für diese Haushaltung im engeren Sinne. Und dann wäre Paulus der größte Versager, der am Schluss sagen musste, mich haben sie in Asien alle verlassen. Und während der Gerichtsverhandlung in Rom stand ihm niemand bei. Also ich freue mich gestern Abend, das war wirklich etwas Erquickendes. Nicht? Alle waren sicher dabei, vor allem das Zeugnis dieser lieben Schwester zu hören. Das geht ins Herz hinein, das merkt man. Und wie Gott solche schon Kindlein im Glauben benutzen kann. Das kann Gott. Und wie Menschen zum Glauben kommen, habe ich auch erlebt. Es ist jetzt aber eine weitere Frage, liebe Geschwister. Wachsen im Geist, Belehrung, Zielrichtung. Mich erschüttert immer wieder der Bericht von Israel. Wie viele sind einmal ausgezogen, gewaltig unter Gottes Einwirkung? Wie viele Männer aus Ägypten? 600.000. Wie viele erreichen aber das Ziel? Zwei. Und wenn ich daran denke, dass zum Beispiel der Mose 70 Älteste bekam, die gewaltige Dinge erlebt haben, ne? Auf die fiel der Geist. Die haben Zeichen und Wunder erlebt. Die sind aber nicht ins Land der Ruhe eingegangen. Sie haben sich schon mal darüber nachgedacht. Und warum sind Josua und Kaleb hineingekommen? Weil in ihnen ein anderer Geist wirkte. Es gibt einen ausgegossenen Geist, der außen wirken kann, wie der Simson, der dann mit einem Eselskinnbacken 1000 Philister erschlug. Das wollen viele, Power. Aber hier, ich sag mir das selber, die zwei hatten die Zielrichtung, Gott hat uns das Land der Ruhe verheißen. Darum sagt auch der Hebräerbriefschreiber, geht ein in die Ruhe. Ist nur eine Ruhe vorhanden im Volk Gottes, nicht das äußere Kanaan. Nur dass wir erstmal nach dem Epheserbrief zum Sitzen kommen. Sitzen, wandeln, standhalten ist das Thema des Epheserbriefs. Darüber hat Wotschmann nie geschrieben. Erst sitzen, dann wandeln. Und dann können wir erst standhalten. Wer das umgekehrt macht, kommt irgendwo in Schleudern. Zur Ruhe kommen, sitzen, im Werk Christi ruhen. Das hatten Josua und Kaleb begriffen. Übrigens steht der Josua, ja, für den Joshua, für Jesus, der Mose Gesetz, Gewaltiges erlebt haben, konnte das Volk nicht zum Ziel bringen. Das ist ein Geheimnis. Ich will auch noch andeuten, das ist schon eine Frage des Wie man solche Ziele erreicht. Die beiden waren nicht besser und schlechter als all die 600.000 auch. Sie haben nur eine andere Blickrichtung gehabt. Schon die 10 Kundschafter haben auf die Schwierigkeiten geschaut. Die haben die Enaks-Söhne gesehen und die befestigten Städte und kriegen da das Flattern. Und haben damit das ganze Volk aufgewiegelt. Immer wenn wir auf das Diesseits, die Schwierigkeiten, die Nahziele, die Probleme schauen, bleiben wir in der Wüste hängen. Und die Wüste muss sein. Wahrscheinlich hätten wir das Volk Israel in die Düsen jetzt hineingesetzt und sie über die Wüste in das von den Feinden befreite Land gebracht. Das ist so unsere Methode. Aber die Schwierigkeiten sind da nicht, damit wir auf dem Weg zum Ziel zugrunde gehen, sondern damit wir Gottes Herrlichkeit kennenlernen. Das ist nur in der Wüste möglich. Und da fällt die Entscheidung, wen schauen wir an? Gott, seine Verheißungen oder kapitulieren wir vor den Schwierigkeiten? Darum ist es wichtig, das Ziel zu kennen, aber nicht nur zu kennen, sondern auch im Glaubensgehorsam darauf einzugehen. Es ist für mich immer wieder etwas Köstliches, das zu erleben, wenn wir zielorientiert die Praxis bewältigen, wie das viele auch im Zeugnis darstellen. Nur wenn wir in den Werken, auf den Wegen zu den Zielen Gottes unterwegs sind und von ihm die Kraft bekommen, und Gott will sie uns schenken, erreichen wir das Ziel. Und das ist Evangelium, nicht mehr ich, Christus. Und Paulus sagt ja gerade, dass Gottes Kraft in Schwachheit vollendet wird. Er wollte gern, dass die Belastung durch den Feind, der wurde geschlagen von Satans Engel, weggenommen würde, aber der Herr hat es nicht getan. Lass dir an meiner Gnade genügen. Liebe Geschwister, genügt uns eigentlich die Gnade Gottes? Aber das ist nicht nur eine Sache. Und wir müssen es so wenden. Ich will es nochmal formulieren, ich habe es bereits getan. Wenn der auferstandene Christus durch seinen Geist in uns wohnt, und das geschieht durch den Glauben. Christus bewohnt durch den Glauben nach Epheser 3, unsere Herzen, dass ich damit rechne. Wenn das der Fall ist, wird auch die Kraft der Auferstehung in uns wirksam, aber über Geist, Seele und Leib. Wir brauchen das auf dem Wege, denn unsere Zeit wird immer dunkler. Wir brauchen die Zielsetzung, die Glaubenshaltung. Und nun möchte ich noch den Blick auf die Praxis wenden. Wenn wir das Ziel vor Augen haben, das nahe Ziel, der Herr wird bald kommen, seine Gemeinde zu entrücken, die Zeit der Zeit ist so weit fortgeschritten, denke ich, dass unser Herr jeden Augenblick kommen kann. Vor allen Dingen Paulus, der nur die Innenlinie aufzeigt, das heißt, der die Entwicklung des inneren Menschen im Auge hat und damit die Verführung oder den Abfall, nicht die äußeren Zeichen. Das sagt Jesus im Hinblick auf Zurechtbringung Israels. Dann müssen wir bedenken, wir leben in der Zeit dieses Abfalls. Moralischer Verfall, Verführung, viele fallen vom Glauben ab, was Paulus ja voraussagt. Und da dürfen wir gestärkt unseren Weg gehen zum Ziel mit der Blickrichtung nach oben. Damit wir aber nicht nur warten, sondern auch dienen, denn das ist auch ein Begriffspaar im positiven Sinne, was Paulus uns in 1. Thessalonicher 1, 9 und 10 vorlegt, gehört beides zusammen. Zu warten auf den wiederkommenden Herrn und zu dienen. Wer nur wartet, ohne zu dienen, der wird schwärmerisch. Das haben Sie schon oft gehört, ums Jahrtausend. Jetzt kommt ja wieder so eine Jahrtausendwende. Haben Christen gemeint, jetzt muss der Herr kommen, das nächste Jahrtausend, das kommende tausendjährige Friedensreich wird eingeläutet. Dann sind sie in weißen Kleidern auf Berge gestiegen, haben zum Teil alles verkauft und warteten, jetzt muss er kommen. Und er kam nicht. Solche Meldungen gibt es in der Gegenwart auch. Nicht? In Südkorea war jetzt so eine Gruppe, voriges Jahr. Auch hier taucht schon mal gelegentlich der ein oder andere auf. Ich habe mal einen Bruder erlebt, der wollte hier die Wiederkunft Jesu erwarten. Und voriges Jahr hatte jemand Schriftenhaus gegeben, das nicht nur bezogen auf ein Jahr, sondern sogar auf einen Monat, der Herr im Frühjahr kommen soll. Alles vorüber. Also, wir rechnen am besten mit dem Kommen des Herrn, ohne zu rechnen. Ständig bereit sein. Und dazu gehört das Dienen. Aber wer nur dient, ohne zu warten, gerät in die Gefahr der äußeren Betriebsamkeit. Wer nicht die lebendige Hoffnung hat, der Herr kommt, der ist immer im falschen Sinne aktiv. Beides gehört zusammen. Dienen und warten. Lesen Sie die Stelle nochmal durch in 1. Thessalonicher 1, 9 und 10. Ich darf zum Schluss, weil ich Sie auch nicht überstrapazieren will, in der Aufmerksamkeit einige praktische Konsequenzen aufzeigen, wie wir zielorientiert leben können. Noch einmal, keine ausschließlich vordergründigen Ziele angeben. Wenn wir nur auf sie fixiert sind, eine Erwartungshaltung haben, die müssten erreicht werden und sie kommen nicht, gibt es große Enttäuschungen. Gerade auch im frommen Bereich. Ich habe bei mir im Haus jemanden gehabt, der ein ganz bestimmtes Geisteserlebnis erwartete. Und es kam nicht, der hat sich das Leben genommen. 4 kleine Kinder hinterlassen. Der war nicht mehr zugänglich für ein klares Wort der Gnade. Auch im beruflichen, im konkret praktischen Bereich, ordnen Sie das unter Gott will Ihnen Weisheit schenken. Dann eine andere Gefahr ist, was mit dem Reich Gottes zusammenhängt. Paulus spricht auch davon, das ist der übergeordnete Begriff. Es geht aber jetzt um die Auswahl, um die Ekklesia, die eine bestimmte Funktion im Reiche Gottes hat. Eine Gefahr besteht darin, das Reich Gottes jetzt hier schon sichtbar darzustellen. Wir wollen dauernd Gott unter die Arme greifen. Seht ihr mal, es ist klar, die Gemeinde Jesu lebt in Knechtsgestalt. Sie lebt nun mal in den verschiedenen Konfessionen, Denominationen, wie wir das alles bezeichnen wollen. Kirchen, Gemeinschaften, Bewegungen und. Leider gibt es so viele. Ich glaube inzwischen 300 verschiedene christliche. Und jede meint natürlich, sie sei die Beste. Oder? Sonst wären sie ja nicht drin. Ich freue mich auch, dass es eine Langsteinbacher Höhe gibt. Aber ich bin Gott sei Dank frei von, darf ich sagen, von jedem Konfessionalismus. Es geht um den herrlichen Organismus des Leibes des Christus. Da kriege ich jetzt ein paar Schriften. Als ich in Reutlingen einen Dienst tat, und da waren so einige Eiferer, die nach dem Vorbild ihres großen Meisters angeblich die Aufgabe haben, bevor der Herr wiederkommt, alle Christen in jedem Ort, in jeder Stadt sichtbar eins zu machen. Schön wäre es doch, ich wünschte das auch. Er meint, eher kommt der Herr nicht wieder. Ich befürchte, der Bruder wird arg enttäuscht werden. Und dann habe ich aber gehört, mit welchem Fanatismus die Anhänger das machen. Während der Allianzveranstaltungen im vergangenen Jahr sind einige nach vorn gegangen, haben mit Gewalt den Verantwortlichen, den Leitern, die Mikrofone aus der Hand gerissen und wollten ihre Thesen da hereingeben. Die Betreffenden sind auch schon hier gewesen und waren ganz enttäuscht, Frauen noch, dass der Pastor sie nicht vorn auf die Kanzel ließ, der Hausvater hier. Und der war zufällig auch gerade da in Reutlingen, und als die beiden ihn sahen, die sind aber nicht hier ganz legal in die Versammlung reingekommen, sondern haben sich irgendwo fernab aufgehalten und dann haben sie ihre Schriften und Kassetten verteilt. Ich habe sie gelesen, ist viel Gutes drin. Aber wenn man sich so wichtig nimmt, dass man der alleinige Spitzenmann ist, habe ich meine Bedenken. Geistliche Demut stünde uns hier und da ein bisschen mehr an. Ich sage mir das selber. Ich kenne mein Herz. Zu hören auf alle Brüder, auf alle, die Glieder des Leibes Christi sind und nicht nur auf die, die der eigenen Richtung angehören. Da fühlt man sich immer nur selbst bestätigt. Also, nehmen Sie das mit. Nichts sichtbar darstellen wollen, was der Herr im Verborgenen hält. Die Einheit des Leibes ist sowieso eine Tatsache. Die Glieder des Leibes Jesu Christi sind sowieso vorhanden. Und die, die am Haupt hängen, finden sich überall in der Liebe und der Wahrheit. Zweitens ist wichtig auch zu bedenken, wir sind nicht von der Welt, aber stehen in der Welt. Sicher, habt nicht lieb die Welt. Wenn das aber gesetzlich gepredigt wird, du darfst nicht, du musst, wird das eine schlimme Sache. Ich bin froh, dass ich auch schon sehr früh, als ich noch Religionsunterricht gab, den Kindern nie gesagt habe, ihr dürft nicht das und das. Wir brauchen das Bessere, dann lassen wir das andere von selbst. Wir sind in der Welt, dürfen uns auch freuen an all dem, was der Herr uns schenkt, aber wir müssen die Prioritäten richtig setzen. Hassen heißt an die zweite Stelle setzen. Wer nicht hasst, da ist kein menschlicher Hass gemeint. Nur richtig einordnen in die göttliche Prioritätenliste. Und schließlich, wenn wir, gerade hier auch auf der Langensteinbacher Höhe, die letzten Ziele verkündigen und sie kennen, wenn wir wissen, dass der Herr das ganze All bereits versöhnt hat und er zu einem wunderbaren Ziel kommt, dann sollen wir aber auch als Versöhnte hier leben. Nicht nur verbal. Wird es auch hier passiert, dass jemand, der hin und wieder zur Langensteinbacher Höhe kommt, an einem Sonntag, es regnete vielleicht so mächtig wie gestern, fährt er mit er marschiert runter zum Parkplatz und eine andere Frau mit einem PKW überholt ihn, fährt durch eine Pfütze und sein schöner Sonntagsanzug wird bespritzt. Ist nicht angenehm, aber was für ein Terror der daraus gemacht hat. Der Frau eine Rechnung geschickt, als sie sie nicht sofort beglich, noch so viel draufgeschlagen, dass nachher die ganze Geschichte die zig Mark kosten sollte. Und als dann der Hausvater den Betreffenden deswegen ansprach, dann wurde er noch pampig und hat gesagt, dann nehme ich die Spenden wieder zurück. Und dann hat der Hausvater gesagt, die nehmen Sie, auf die sind wir hier nicht angewiesen. Das kann passieren bei denen, die etwas wissen von den letzten Zielen. Oh, unsere praktische Verhaltensweise, die widerspricht dem oft. Darum, zielorientiert leben heißt in der Versöhnung leben. Und schließlich auch mit Leiden, mit Dulden, mit Tragen. eine ganz wichtige Sache, dass wir uns nicht selber leben, nicht überheben, sondern mit einstehen. Und ich gebe zum Schluss noch einen Hinweis auf Philipper 4, 4 bis 7, ganz kurz. Da sagt Paulus, wie kann das bewältigt werden? Freut euch in dem Herrn, wenn es euch gut geht. Steht nicht da. Alle Wege, da schreibt er aus dem Gefängnis. Aber in dem Herrn ist es nur möglich. Dann Milde, Güte, das zeigt, denn der Herr ist nahe und schließlich alle Sorge werft auf ihn. Sorgen haben wir alle. Ist nur die Frage, wie wir damit umgehen. Er, der gesagt hat im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 7, er sorgt für uns, ist besorgt um uns. Wenn er die Dinge in die Hand nimmt, dann können wir auch ruhig schlafen. Nicht im Sinne des Phlegmatischen, des Vordergründigen, dann dürfen wir wissen, der Herr hat uns lieb. Liebe Geschwister, ich habe konzentriert einiges gesagt. Zielorientiert leben heißt geistlich wachsen. Wir müssen das Ziel kennen. Ich habe sie angedeutet, die letzten Ziele. Gott wird einmal sein Alles in allem und in allen. Er kommt mit der ganzen Schöpfung zurecht. Er hat eine Gruppe, die Gemeinde, auserwählt, die mithelfen soll, die Schöpfung zurechtzubringen. Die Schöpfung wartet auf uns. Unser Nahziel ist das Erscheinen des Herrn, nicht in Macht und Herrlichkeit, das kommt später zu Israel, sondern wir werden ihm entgegengerückt. Diese Zielsetzung zu haben, bedeutet, in den Werken zu wandeln, nicht im eigenen Reich Gottes bauen wollen. Das wird meistens Holz, Heustoppeln verbrennt. Gold, Silber, Edelsteine wirkt er allein. Ich darf noch sagen, Gold steht für Treue, Silber für Reinheit und Edelsteine für Herrlichkeit. Er hat die Werke zu vorbereitet. Und dann haben wir auch in der Praxis, unter dem Aspekt warten und dienen, die Möglichkeit, gottorientiert, zielorientiert zu leben, wenngleich wir auch mit beiden Beinen auf dieser buckligen Erde stehen. Nicht, also du in deinem Altenheim hast deinen Dienst, ich im aktiven Ruhestand, unser lieber Bruder hier vorne noch im Dienst, ja, im Bauwesen bei einer Stadt, und jetzt könnte ich alle aufzählen, manch einer, wie hier die liebe Schwester, gebunden an den Rollstuhl. Alles nach Gottes Plan. Jeder kann den Herrn verherrlichen, zuerst durch das, was er ist, nicht durch das, was er sagt. Das, was wir sind, redet immer lauter als das, was wir sagen. Möchte Gott uns schenken, dass wir so zielorientiert leben, geistlich wachsen. Und das ist primär seine Sache. Er, der euch in euch angefangen hat, das gute Werk, wird es vollführen bis auf den Tag seines Kommens. Amen.
Wir möchten beten. Dafür möchten wir dir von Herzen danken, himmlischer Vater, für diese Verheißungen, für dein Wort, und dass wir das in uns aufnehmen dürfen und bewahren dürfen, dass du das Werk, das du bereitet hast und begonnen hast in uns, auch herrlich hinausführen wirst. Und so möchten wir den weiteren Verlauf des Tages in deine Hände legen und dich bitten um deine bewahrende Gnade und um deine Wegführung. Amen. Amen.